Gründer Eberhard Weber, der Johannes, der kennt mich ja. Ich wohne in Büblingen. Den Amerikanern habe ich erklärt, dass es genau zwischen Luftlinie zwischen Stuttgart und Heidelberg, etwa südlich von der A6. So, damit ist das klar, das ist Württemberg. Und ja, ich bin auch schon ein bisschen älter geworden, habe die 80 auch schon überschritten. Und wir haben, ich bin verwitwet seit knapp 20 Jahren und wir haben 6 Kinder. In der Zwischenzeit sind es 23 Enkelkinder und das 24. ist unterwegs. So, das bin also ich. Ja, ich bin in Pension und versuche jetzt einfach auch mit dem Wort Gottes nicht mehr zu beschäftigen. Dann bin ich natürlich Vorsitzender von der Christlichen Allianz. Das ist auch immer in dieser Jahreszeit eine großartige Sache, denn da muss der Tagungsplan fertig gemacht werden und dann wird das Mitteilungsblatt geschrieben, das habe ich jetzt schon abgegeben. Ja, und dann hoffen wir, dass der Herr mit uns geht, den Rest dieses Jahres und auch im nächsten Jahr. Das war es also zu meiner Person. Und jetzt das Thema. Henoch, Modell der Entrückung. Henoch, Modell der Entrückung. Lieber Hartmut, das war mal in München dran. Wenn du es zweite Mal hörst, dann nimm es einfach zur Festigung dieser Geschichte. Wir leben, das haben wir heute Morgen schon mal gehört, in einer aufgewühlten und spannungsreichen Zeit. Aber auch in einer erwartungsvollen Zeit. Wir warten auf Jesus. Die Zeit wird reif, so habe ich den Eindruck. Und in diese Zeit hinein gehört Henoch. Er ist das biblische Modell der Entrückung. Henoch steht in 1. Mose 5, ich lese nachher den Text, da fängt die Geschichte an. Henoch ist der 7. nach Adam. Er ist in gewisser Weise eine geheimnisvolle Person, denn jemand, den Gott entrückt, der ist ja nicht nur einfach so für unwichtige Dinge auf der Welt. Eine interessante Linie, Abel, Modell auf den getöteten, ermordeten Jesus am Kreuz von Golgatha, er wurde ja ermordet. Henoch dann ein Bild auf die Entrückung und ein ganz deutliches Zeichen, auch für uns, dass auch wir werden entrückt. Und erst danach kommt der Noah, das ist dann der Prediger der Gerechtigkeit, der die Leute darauf aufmerksam macht, wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt ihr alle um. Und in der Tat hat Henoch für unsere Zeit Entscheidendes zu sagen. Es war die Zeit der beginnenden Bosheit und Gewalttat auf der Erde. Das hat Henoch zumindest in seinen Anfängen erlebt und er sah das Ende kommen. Und das gilt genauso auch für die Gemeinde. Wir sehen das Ende kommen und warten sehnsüchtig auf den, der uns abholt in die Luft. Der Name Henoch steht 7-mal im Alten Testament und 3-mal im Neuen Testament. Das ist noch nicht ganz alles. Unser Henoch steht 7-mal im Alten Testament und 3-mal im Neuen Testament. Aber da gibt es noch einen anderen Henoch. Eigentlich heißen die Namen Hanoch, aber das hat die Bibel einfach so gemacht, die unrevidierte Elberfelder. Sie hat unseren Henoch Henoch gelassen und Hanoch, den hat sie Hanoch gelassen. Und Hanoch ist der Sohn Kains gewesen. Und er kommt 3-mal vor im Alten Testament. Sprachregelung machen wir folgende. Der Hanoch bleibt der Hanoch und der Henoch bleibt der Henoch. Auch im Neuen Testament, dort heißt der Henoch. Also das ist dann der gleichgesprochene Name. So, und dann finden wir vom Neuen Testament her gesehen, um das nochmals aufzugreifen im Geschlechtsregister Jesu, diesen Henoch. Und dann noch einmal im Hebräerbrief und einmal im Judasbrief. Der Name Henoch wird im Allgemeinen mit Weihe oder Einweihung wiedergegeben. Das ist vollkommen richtig. Aber er kann auch bedeuten erziehen oder Erziehung. Ein Wort, das da das Wesentlichste ist, in Sprüche 22, Vers 6 heißt es, erziehe den Knaben seinem Wege gemäß. Und das ist, da steht dieses Wort Henoch dahinter. Die Elberfelder Konkordanz von der alten unrevidierten Elberfelder Bibel gibt Henoch mit Lehrer an. Das ist meines Erachtens nicht ganz richtig. Erzieher wäre das beste Wort. Er ist also Weihe, Einweihung und Erzieher. So kennt man es übersetzt. So, und jetzt will ich Ihnen die Texte lesen. Ich lese zuerst 1. Mose 15 ab Vers 18. Und ich werde das wahrscheinlich durchlesen bis zu Noah, damit ein bisschen längerer Abschnitt. Sie kennen vielleicht diese ersten Namen, Adam, Seth, Enosh und so weiter. Und dann kommt dann an sechster Stelle Jered. Vers 18 in 1. Mose 5. Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jered lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jereds waren 962 Jahre und er starb. Und jetzt kommt der Henoch, 21 in 1. Mose 5. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Das ist die Henoch-Geschichte. Aber jetzt lassen Sie mich noch weiterlesen, vielleicht ein bisschen zügig, bis zum Noah. Und Methuselah lebte 187 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Methuselahs waren 969 Jahre und er starb. Das ist der, der am ältesten geworden ist. 969 Jahre. Früher war das der Methusalem, aber es heißt eigentlich Methuselah oder hier in der Übersetzung Methuselah. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah oder Noach, indem er sprach, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände, wegen des Erdbodens, den der Herr oder Yahweh verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Lamechs waren 777 Jahre und er starb. Vers 32 in 1. Mose 5. Und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Und jetzt lese ich Ihnen noch die neutestamentlichen Stellen vor. Zunächst Lukas 3, Vers 37. Ach nein, dort wird dann nur der Name genannt, das ist das Geschlechtsregister Jesu. Aber jetzt Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen hat. Und dann noch Judas 14, diese berühmte prophetische Stelle. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam, von diesen geweissagt, von diesen endzeitlichen bösen Menschen, und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Myriaden, seiner heiligen Zehntausende, kann man auch sagen, Gericht auszuführen mit alle und völlig zu überführen alle ihre Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, welche gottlose Sünder wieder ihnen geredet haben. Und noch ein Vers dazu. Diese sind Murrende mit ihrem Lose, Unzufriedene, die nach ihren Lüsten wandeln, und ihr Mund redet stolze Worte, und vorteilshalber bewundern sie Personen. So, Henoch und seine Zeit. Damals begann sich die Bosheit der Menschheit herauszubilden, wie es in der Noah-Geschichte beschrieben ist. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 5, und Jahweh sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und dann Vers 13, und Gott in 1. Mose 6, und Gott sprach zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie, durch die Menschen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn Jahwes. Hinzu kommt noch in der damaligen Zeit, das werde ich auch sagen, das betrifft auch unsere Zeit ähnlich, hinzu kommt noch der Einbruch der okkulten Welt, 1. Mose 6, Vers 1 und nachfolgende Verse. Die Söhne Gottes, das sind die Engel, nahmen sich die Töchter der Menschen zu Frauen und zeugten Söhne, welche die Riesen auf Erden waren und die Helden von Alters her, die Männer von Rom. So. Und diese Zeit sah nun Henoch herannahen. Es ist noch fast ein Jahrtausend bis zur Flut, aber Henoch hatte dafür den prophetischen Weitblick. Es sind ja von der Entrückung Henochs bis zur Flut 669 Jahre, das kann man alles sehr schön nachrechnen, dort in den ganzen Zahlen von 1. Mose 5 und 1. Mose 6. Es ist wie heute, ich möchte das betonen, Gewalttat und Bosheit wachsen. Der Griff der Finsternis nach uns ist groß. Das Okkulte greift immer mehr um sich. Das ist auch im Fernsehen so, da kann man solche Sendungen sehen. Und nach der Zeit des Neuen Testamentes ist es auch die Zeit des Abfalls, wie es auch die Zeit Henochs und Noahs war. Und noch etwas ist wichtig. Henoch sah das Sterben der Menschen. Auch wenn jetzt die Urväter alle sehr alt wurden, so heißt es doch ab Adam, und sie starben. Und Adam starb, und Seth starb, und Enosch starb, und Kenan starb, und Mahalalel starb. Es folgt dann Jared und dann Henoch. Henoch hat sie nicht alle sterben sehen, wegen ihres hohen Alters, aber viele andere sah er sterben durch den Sündenfall und dass sie alle in den Tod und in das Verderben gingen. Das war die Schau eines Henoch. Er sah sie sterben und sah, dass sie alle in den Tod gingen. Und in dieses Sterben hinein zeugte Henoch einen Sohn im Alter von 65 Jahren. Und er gab ihm den Namen Methuselah. So ist in der Lutherbibel heute, und das ist sehr gut. Methuselah, eine gute Wiedergabe. Und wenn man nun den Namen zerlegt, Methuselah, oder früher noch einmal bei Luther Methusalem, wenn man nun den Namen zerlegt, Methuselah, dann kommt man zu dem Ergebnis, Methu, sie starben, und Shelach oder Shalach, er schickte. Durch den Sündenfall kam nichts anderes heraus als Gott schickte sie alle ins Sterben. Gott schickte sie alle in den Tod. Sie wurden alle zum Tode oder zum Sterben geschickt. Und das war das erschütternde Zeugnis des Henoch. Sie wurden alle zum Tode geschickt. Und hier haben wir schon eine Parallele zu Paulus. Er schreibt in 1. Korinther 15, Vers 22, in Adam starben alle. Der Tod ist gekommen durch die Sünde. Henoch wird hier zum Vordenker des Paulus, nenne ich es einmal. Aber nicht nur das. Henoch war auch ein Prophet, in dem der Geist Christi war. Denn 1. Petrus 1, Vers 11, in den Propheten oder der Geist, nein, in den Propheten wäre der Geist Christi und das Zeugnis, der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesus. Jesus, das steht in Offenbarung 19, Vers 10. Und Judas schreibt das selber, dass er ein prophetisches Wort an seine Zeit hatte. Und als Prophet sieht er natürlich auch schon die herannahende nochistische Flut, die Flut zur Zeit des Noah. Alle wurden in den Tod geschickt. Denn sein Sohn Methuselah stirbt ganz kurz vor Beginn der Flut, im Jahre, als die Flut begann. Und nun erzählt uns die Bibel etwas ganz, ganz Erstaunliches. Henoch zeugte den Methuselah mit 65 Jahren. Und danach wandelte er 300 Jahre mit Gott. Er wandelte noch 300 Jahre mit Gott. Da muss in dem Henoch etwas vorgegangen sein. Da sah er all das Sterben und die Bosheit und Gewalttat und die Entfernung aus dem Garten in Eden und den Einbruch des Okkulten. Und jetzt beginnt er, sich seinem Gott zuzuwenden. Alle haben sich abgewendet, wie auch heute. Aber der eine Henoch, er hat sich seinem Gott zugewandt. Er erlebte das, was wir eine Bekehrung nennen würden. Der Geist Christi wurde in ihn hineingelegt. Er wurde zum Propheten. Denn der Geist Christi, wie ich sagte, nach 1. Petrus 1, Vers 11, war in den Propheten. Lassen Sie mich kurz innehalten. Nicht nur wir haben eine Bekehrung und Innewohnung des Geistes erlebt und den Glauben natürlich, sondern auch die Heiligen des Alten Bundes, wenn es auch noch keine Gotteskindschaft war, das muss ich dazu deutlich sagen. Zumindest wird das von einigen berichtet, dass sie den Heiligen Geist hatten, etwa ein Richter, im Buch Richter für Richter, da treibt der Heilige Geist, dann Henoch selbst, dann Noah, auch Abraham, und wenn es nicht direkt dort steht, und dann natürlich David. Und der Geist, er blieb auf ihm. Und diese Leute haben so, denke ich, ihr altes Leben hinter sich gelassen und sind mit ihrem Gott gewandelt. Das kann man bei Abraham lesen, das kann man bei den ganzen Propheten sehen. Und dann heißt es, und Henoch wandelte mit Gott. Jetzt darf ich nochmal einen Einschub machen. Ich hoffe, das wird mit der Zeit hinkommen. Es gibt in der Geschichte vor der Flut noch einen weiteren Henoch. In unseren Bibeln wird er Henoch genannt. Aber er wird gleich geschrieben. Ich habe das schon zu Anfang gesagt. Er ist der Sohn Kains, oder er war der Sohn Kains, 1. Mose 4. Und da baute Kain eine Stadt und nannte sie nach seinem Sohn Henoch. Und dieser Henoch zeugte einen Sohn, das war Irad. Und dieser Sohn Irad zeugte einen Sohn Methusael. Und dieser zeugte einen Sohn namens Lamech. Die Geschichte Kains endet mit Lamech und sein oder dessen vier Nachkommen. Dieser Lamech hatte zwei Frauen, Ada und Zila. Es ist die erste Polygamie, von der in der Bibel berichtet wird. Und dann war dieser Lamech ein Prahlhans. In 1. Mose 4, 23, 24 heißt es, und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zila, höret meine Stimme. Frauen Lamech, horchet auf meine Rede. Denn einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Strieme. Wenn Kain siebenfältig gerecht wird, so Lamech 77-fältig. Das ist die Welt des Kain, des widergöttlichen Weges, des Weges Kain. Er wurde ja ein Mörder wie Kain, dieser Lamech. Und sie reden stolze Worte wider Gott, das habe ich vorgelesen aus Judas 16. Ich lese es nochmal. Diese sind Murrende mit ihrem Los Unzufriedene, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet stolze Worte und vorteilshalber bewundern sie Personen. Und Psalm 73 noch zwei Verse. Sie höhnen und reden in Bosheit von Bedrückung. Von oben herab reden sie. Sie setzt in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge wandelt auf der Erde. Das ist die Welt des Endes. Denken wir an 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten sein und sie werden das und das und geldliebend und so weiter sein. Ich habe den Text ja auch aufgeschrieben. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, und das sieht man heute oft, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen als Gott liebend, die eine Form der Gottesverehrung, der Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen, kommt noch hinzu, und von diesen wende dich weg. Und das bedeutet auch für uns, wir müssen da und dort Entscheidungen treffen, mit wem arbeiten wir zusammen und mit wem nicht. Kain ist ein Modell auf Satan, das kann man erkennen aus Judas Vers 11. Und dann müssen wir noch beachten, neben der Gemeindelinie, das sind wir, neben der Gemeindelinie gibt es immer auch eine Satanslinie. Selbst neben der bürgerlichen Linie läuft diese Satanslinie ebenfalls parallel. Wir brauchen uns nicht wundern über all die bösen Lehren und Menschen, die heute ihre Meinung von sich geben, über Abtreibung, Mord und Lüge. Höhepunkt einer solchen Entwicklung war schon vor 200 Jahren Karl Marx, selbst ein Eingeweihter in eine Satanskirche. Von ihm stammen all die nachfolgenden sozialistischen Gedanken bis in den heutigen Tag hinein. Die chinesische Regierung hat beim Jubiläum 2018, 200. Geburtstag Karl Marx, eine 6 Meter hohe Statue von Karl Marx der Stadt Trier geschenkt, wo er geboren wurde, und sie hat sie aufgestellt. Dieser Hanoch war ein Eingeweihter in die Welt Satans. Es gibt keinen Hinweis in der Schrift, was der Name bedeutet. Nur eine arabische Wurzel gibt einen Hinweis auf machtvoll Krieger und Gewaltiger und solche Dinge. Das muss aber nicht allzu sehr berühren, aber es sind einfach auch Wörter, die auf die Endzeitmenschen zutreffen. Und auch wir sehen diese Zeit und ihre Menschen immer mehr auf uns zukommen und ihre Leitbilder und Leitgestalten. Und jetzt zurück zu Henoch. Henoch ist auch ein Bild auf die Gemeinde. Und heißt es nur von ihm, Henoch wandelte mit Gott, genau wie auch wir. Da ist die junge Thessalonische Gemeinde ein Vorbild des Wandels und des Verlassens der Götzen. Das steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen oder auch ermuntern wir euch im Herrn Jesu, wie ihr von uns empfangen habt, von Paulus, unserem Lehrer, dem Lehrer der Nationen, in welcher Weise ihr wandeln und Gott wohlgefallen sollt, wie ihr auch wandelt und dass ihr reichlicher zunehmet. Das ist ein Wort für uns, so sollen wir auch wandeln und sollen Gott wohlgefallen. Und dazu möchte ich ergänzen, 1. Thessalonicher 2,12, wir sollen wandeln würdig des Gottes. Und Römer 13,13, wir sollen anständig wandeln, wie am Tage. Henoch, das Vorbild, 300 Jahre, er wandelte mit Gott. Und das bedeutet für uns auch, wenn wir mit Gott wandeln, weg von der Bosheit. 1. Thessalonicher 5,22, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also, auch wir sollen und wollen uns, wie uns Paulus sagt, von allem Bösen fernhalten. Dann aber steht uns auch Jesus zur Seite. In 2. Thessalonicher 3, Vers 3 steht, der Herr ist treu, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Und wie oft haben unsere Geschwister und wir selbst es erlebt, dass Gott uns vor dem Bösen bewahrt hat. Und noch 2. Thessalonicher 3, Vers 2. Aber auch diese Bitte gilt uns in zunehmender Weise. Text, dass vor schlechten und bösen Menschen wir errettet werden. Dass vor schlechten und bösen Menschen wir errettet werden. Und das nächste, Henoch glaubte, Hebräer 11, Vers 5. Henoch glaubte, dass für uns ist das Glauben auch Glauben, wie Abraham zweifelte. Abraham glaubte, dieser Glaube ist immer ohne Zweifel. Heilige Hände aufheben, ohne Zweifel, so steht es in 1. Timotheus 2, Vers 8, ohne Zorn. Und ohne zweifelnde Überlegungen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, so sagt es Philipper 2, Vers 14. Und dann besonders nochmal Abraham, Römer 4, Vers 20. Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Der Glaube der Urväter war immer ohne Zweifel. Der Glaube der Urväter war immer ohne Zweifel. Nur heute sagt in der Theologie, zum Glauben gehört Zweifel. Nein, das ist eine Lüge Satans, ganz schlicht und einfach. Höhepunkt unseres Glaubens ist immer der Glaube Jesu, der in uns wohnt. Glauben Jesu haben. Ab Römer 3, 21 kommt das mehrfach vor. Da steht in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn er in mir lebt, lebt er auch mit seinem Glauben in mir. Und dann habe ich Glauben Jesu. Und das nächste, er hat Gott wohlgefallen, dieser Henoch. Henoch wandelte mit Gott und glaubte und erfand das Wohlgefallen Gottes. Das Wohlgefallen Gottes. Nochmals 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Übrigens, nun Brüder, bitten und ermahnen oder ermuntern wir euch im Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott wohlgefallen soll. Dort steht eigentlich nur gefallen, da fehlt das wohl. Aber das muss uns jetzt nicht allzu sehr stören. Das gehört, das ist dasselbe gemeint. Wie ihr wandeln und Gott wohlgefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmet. Römer 14, Vers 18 zur Unterstützung und 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste. 18. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Und dann steht in 2. Korinther 5, Vers 9, wir beeifern uns, ihm wohlgefällig zu sein. Wir beeifern uns, nicht wahr? Da braucht man ein ganzes Leben lang, um das Ganze zu verstehen. Epheser 5, Vers 10, wir sollen prüfen, was dem Herrn wohlgefällt. Aber jetzt diese wunderbare Stelle, Hebräer 13, Vers 21. Immer wieder können wir abschalten und dankbar sein, dass wir nicht durch unsere Anstrengung das schaffen müssen, sondern er tut's in uns. Hebräer 13, 21. Er schafft in uns, was ihm wohl gefällt. Wunderbar. Das nimmt unheimlich viel Spannung aus uns heraus. Und geradezu gesetzliches tun müssen. Henoch, jetzt kommt ein nächster Gedanke. Henoch bedeutet Weihe. Er hat sich ganz Gott geweiht, ganz bestimmt. Sonst hätte der Geist Gottes ihn nicht Henoch nennen lassen durch seine Eltern. Aber auch Einweihung bedeutet das. Und das gilt auch der Gemeinde. Die Hingabe, das ist unsere Weihe, die Hingabe an Jesus. Gott sich widmen, in seinem Dienst stehen, jeder in seinem Stand und seiner Gabe und Aufgabe gemäß. Aber auch eingeweiht sollen wir sein, eingeweiht in die Wege Gottes. Das ist die gerade die Belehrung, die wir durch die Schrift und die Väter und die Brüder erhalten haben. Deshalb sind wir auch hier zusammen, weil wir die Belehrung durch unsere Brüder haben und hatten und sind durch sie eingeweiht in die Wege Gottes und wollen weiter lernen und weiter eingeweiht werden, tiefer hineinkommen. Und dann bedeutet ja Name natürlich auch Erzieher. Hebräisch ist das Erziehung genug, der Sach genug, das ist der Erziehungsminister, nur so nebenbei. Und was bedeutet das für die Gemeinde? Gerade auch die Gemeinde ist doch eine Art Erziehungsanstalt. Sie fördert das geistliche Leben, die geistliche Erziehung der Kinder und Gemeindeglieder und sie fördert die Lehre. Die ganze Schrift ist doch Belehrung für uns und deshalb legen wir sie auch aus. Römer 15, 4, eine ganz wichtige Stelle für mich. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Nochmal, alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf das wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Ermunterung, Ausharren der Schriften, das lernen wir daraus, aus dem ganzen Gotteswort. Und dann die Erziehung unserer Kinder, nicht wahr? Das ist ja auch etwas, was uns gegeben worden ist. Sprüche 22, Vers 6 zum zweiten Mal. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird davon nicht weichen, auch wenn er alt geworden ist. Früher erzog man zur Gottesfurcht. Früher gab es Erziehungsvereine. Da ist vieles ins Wanken geraten. Aber auch noch immer gibt es diakonische Einrichtungen, und da gibt es gute Sachen darunter, die die Erziehung fördern. Und was hat der Pietismus nicht alles bewirkt an Positivem? Da lese ich noch 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift wieder ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, den Wegen Gottes auch heißt das, auf dass der Mensch Gottes, und das sind wir doch Menschen Gottes, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Das sind unsere Erziehungs- und Verkündigungsziele. Und jetzt möchte ich noch darauf eingehen, Henoch, der Prophet. Noah ist der Mann der Endzeit, der Zeit der überströmenden Flut. Bildlich gesprochen gehört er in die Zeit nach der Entrückung, also nach Henoch. Er predigt die Gerechtigkeit Gottes. Er predigt der Welt die Gerechtigkeit Gottes und das Gericht, wenn er nicht umkehrt, kommt ihr alle um. Noah zeigte den Menschen damals, wo es lang ging, auch wenn sie nicht gehört haben. Henoch ist der Mann der Entrückung, der kommt vorher. Er repräsentiert die Generation vor der Entrückung durch den Glauben. Das sind wir. Das sind die, die glauben, wie ich schon sagte, und die Gott wohlgefallen und die mit Gott wandeln. Wir sind da eher etwas tolerativ oder quietistisch, wie es heißt. Heute werden alle, die vorne stehen und zu fromm sind, alle herausgeschossen. Das hat man gesehen an dem Bischof Renzing. Und jetzt hat der Prozess gegen Olaf Latzel begonnen. Ich habe jetzt im Computer schon die ersten Informationen bekommen. Und wer weiß, wie es ausgeht. Wir müssen beten. Einer nach dem anderen wird abgeschossen. Aber wir sehen auch schon die herannahende Flut, so sah es ja Henoch auch. Auch wenn es rechnerisch noch, je nachdem, 969 oder 669 Jahre, bis die Jahre waren, bis die Flut kam. Und das genau schaut auch die Gemeinde, die herannahende Flut, des Endes natürlich. Wie oft und in wie vielen Konferenzen und Predigten wurden diese Dinge thematisiert? Ich persönlich bin der Meinung, dass ab ungefähr 1850 die Gemeinde immer stärker von dem Wort Jesus kommt wieder geprägt war. Und es sind doch immerhin schon, wie viel, 170 Jahre dazu vergangen. Es ist aber auch die Zeit der Rückkehr Israels dazu gekommen. Auch Paulus sah es auch schon vor 2000 Jahren oder knapp 2000 Jahren, schreibt er in 2. Thessalonicher 2, Vers 7, schon regt sich das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, energetisch heißt es im Grundtext. Und heute, ihr Lieben, je länger, je mehr. Das zeigen die vielen Zeitanalysen in der christlichen und auch der weltlichen Literatur. Wir können, seitdem die sogenannten 68er aufgetreten sind, die Zeit immer besser in ihrer Boshaftigkeit analysieren und Gesetzlosigkeit. Damals hat die erste Runde der Zeit der Gesetzlosigkeit in Deutschland begonnen. Und das gehört auch heute noch erst recht zur gegenwärtigen Obrigkeit. Auch zur Zeit Henochs gab es einen Zeitgeist, ein Mainstream, wie man sagt, wie heute. Und wie ich schon sagte, in dieses Mainstream, in diesen Mainstream passen die Gläubigen gar nicht mehr hinein. Und sie werden immer mehr herauskatapultiert. Man kann nur für sie bitten, dass sie nicht den Zeitgeist anheimfallen und Kompromisse machen, die nicht gut sind. Ich persönlich möchte nicht in solchen großen Organisationen, wie zum Beispiel der Evangelischen Allianz, vorne dran stehen. Und dann hat Gott dem Henoch eine heilsgeschichtliche Schau gegeben als Prophet. Er darf bis zur sichtbaren Wiederkunft Jesu schauen, Judas 14. Ich sah den Herrn kommen inmitten seiner heiligen Zehntausende und so weiter. Er darf hinausschauen bis zur Flut. Nein, bis zur Wiederkunft Jesu. Mit allen seinen Heiligen und seinen Myriaden. Und wir, die Gemeinde, darf auch noch darüber hinausschauen. Bis zur Allvollendung dürfen wir hinausschauen. Bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Und dann Henoch, der siebte von Adam, zeugt einen Sohn, das ist Methuselah, habe ich schon gesagt, zum Tode geschickt, weil er den ganzen Todesjammer sah. Und der zeugt dann einen Sohn namens Lamech, wie dieser Talhals Lamech bei Noah, bei Kain. Und dieser zeugt dann den Noah. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Minuten von Ihnen bekomme. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, dass Sie mir nicht verböst sind, wenn ich ein bisschen länger rede. Und dann sagt dieser Lamech, das ist jetzt der gute Lamech, der Enkel von Noah, der Enkel von Henoch. 1. Mose 5, 28. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn, und er gab ihm den Namen Noah oder Noach, auf Deutsch Ruhe, Ruhe. Indem er sprach, dieser wird uns trösten. Jetzt ein M noch dahinter, Nacham, vorher war es Noach und jetzt Nacham, über unsere Arbeit. Der erste ist der Tröster und der Ruhebringer, Noach, und der zweite ist der Tröster. Dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, den der Herr Jahwe verflucht hat. Das ist der gute Lamech, wie ich ihn nenne. Hier können wir den Namen nicht mit Nachtvoll, Gewaltiger und so weiter übersetzen. Aber dieser Mann litt unter dem Fluch Gottes über dieser Erde und über ihren Menschen. Hier ist eine positive, gegensätzliche Übersetzung angebracht. Ein Leidender vielleicht, einer, der nach dem Trost Jahwes Ausschau hält. Und der eine Ausschau hält nach der Ruhe des kommenden Zeitalters. Lamech lebte mit Henoch noch 113 Jahre. Da wird sein Großvater wohl einen positiven Einfluss auf ihn ausgeübt haben. Ich gehe einmal davon aus. Lamech starb 5 Jahre vor seinem Vater, 5 Jahre vor der Flut. Und Noah, der Ruhebringer, starb 69 Jahre, nachdem Henoch entrückt war. Und dieser Trost und dieser Ruhebringer Jesu, der durch die Wirren der Fluten der Endzeit hindurchträgt und auch seine Glaubenden hindurchträgt und auch seine Märtyrer zu sich holt, das können wir alle sehr gut verstehen. Noah, der Ruhebringer und Tröster. Lamech trägt den Psalm 90, da werden wir am Psalm 90 erinnert. Mose beschreibt das Sterben in der Wüste. Dann schreibt er, lass dich's doch gereuen in Vers 13. Das heißt auch, gib uns Trost, wenn man es vom Grundtext her analysiert. Ich möchte das auch auf die Gemeinde noch auslegen, 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, unser Gott und Vater, der uns geliebt und zum uns ewigen Trost, Jesus hat uns durch Gott, von Gott dem Vater her ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben. Er tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werke und Wort. Und dazu noch 2. Thessalonicher 1, Vers 7. Und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns, nur Ruhe mit uns. Vorhin ging es um den Trost, werden wir einmal getröstet werden. Und jetzt geht es um die Ruhe. Ruhe bei der Offenbarung des Herrn Jesu vom Himmel mit den Engeln seiner Macht. Ja, das hat auch Henoch gesehen. Trost und Ruhe sind die Wünsche der Frommen vor der Flut, vor der Endzeit, wie es von der Familie Noahs gewünscht wurde. Der Herr möge auch unsere Bitten erfüllen. Henoch lebte noch, ich mache das jetzt etwas kürzer, Henoch lebte noch 300 Jahre, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Er lebte mit Gott noch 300 Jahre. Ist das nicht auch ein Bild auf uns? Wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, dann müssen wir noch, im Bilde gesprochen, 300 Jahre mit unserem Gott leben und uns bewähren in Ausharren und Geduld. Und nach diesen 300 Jahren wurde Henoch dann entrückt, weil er glaubte, weil er mit Gott wandelte, weil er Gott wohlgefiel, weil er sich Gott geweiht hat, weil er in der Erziehung Gottes stand und damit er den Tod nicht sehen sollte. Auch das ist ein gewaltiges Bild auf uns. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst aufstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen. Entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert euch nun mit diesen Worten. Auch wir sind schon durch den Glauben vom Tod ins Leben gegangen. Ein Wort aus Johannes 5, Vers 24. Auch wir werden den Tod nicht schauen und auch nicht schmecken, nach Johannes 8, 51, 52. Und auch wir glauben, ja, wir haben sogar den Glauben Jesu. Auch wir wandeln mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Auch wir wollen Gott gefallen und wohlgefallen. Auch wir haben uns Gott geweiht. Auch wir stehen in der Erziehung Gottes. Dass wir den Tod nicht sehen sollten. Ja, in 2. Thessalonicher, in 2. Timotheus 1, Vers steht. Jesus hat für uns den Tod zunichte gemacht. Jesus hat für uns aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin, als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Das ist das Zeugnis des Apostels Paulus, die ganze Weite der Todesüberwindung durch Jesus und das zukünftige Leben und letzten Endes unsere Unvergänglichkeit und Unverweslichkeit, wenn wir beim Herrn sind. Henoch sah den Herrn in seiner Wiederkunft, Judas 14. Und damit sieht er sogar uns mitkommen, nicht wahr? Das ist ja der himmelgefahrene Christus schon. Und wenn nach der Entrückung sind wir sein Leib, und wenn er Jesus wiederkommen sieht, dann sieht er auch uns wiederkommen. Was er da wirklich geschaut hat, das weiß ich nicht, das wird mich mal interessieren. Es spielt jetzt auch keine Rolle, auch wir werden ihn einmal schauen, Jesus, in seiner Herrlichkeit. Und dann komme ich zum Schlussvers. Heute schon gilt für uns 2. Korinther 3, Vers 18. Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, als er heute schon im Geiste, werden wir in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als vom Herrn, dem Geist, heute schon. Bis wir ihn dann droben einmal im Licht schauen, und bei dem Herrn sind alle Zeit. Der Herr segne uns alle miteinander. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, habe du Dank, dass du der gehorsame Sohn Gottes warst, der nach dem Willen des Vaters auf diese Erde gekommen ist und eine ganze Schöpfung erlöst hat, zurückgekauft hat aus der Hand Satans. Und auch uns hast du erlöst. Und auch uns hast du sogar schon mit auferweckt. Ja, wir dürfen sogar mitsitzen auf deinem Thron. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, oben in der Herrlichkeit beim Vater. Was für ein Wort. Nun sind wir aber nur die Vorhut, Herr Jesus. Und die anderen werden nachkommen. Wir sollen zum Segen für sie sein. Und ja, nicht zum Fluch. Ja, nicht zum Fluch. Und so wie ein Henoch ein ganz, ganz frühes Vorbild war auf diese Entrückung und auch auf die Schau deiner Wiederkunft in Herrlichkeit, so durften auch wir im Geist das alles heute schon schauen, ja, und aus dem prophetischen Wort erkennen. Auch erkennen, dass die Zeit reif ist und dass die Zeit ist, wo du bald wiederkommst. Nun ist diese Zeit vor deiner Wiederkunft eine besondere Zeit, eine Zeit der Bewährung, wo wir auch manches ablegen müssen und alles weglassen müssen, was nicht zu unserem geistlichen Leben taugt. Und dass wir uns bereit machen lassen für diesen großen, einen großen Tag. Ja, das war mir so wichtig in der letzten Zeit, das steht auch im Informationsblatt der Christlichen Allianz, dass wir keine Allotria, keinen Unsinn treiben nach 1. Timotheus 5, Vers 22. Fremdartige Dinge sollen wir weglassen und wir sollen uns auf dich konzentrieren und das tun, wie Luther sagte, was Christum treibet. Ja, nun segne uns einfach in dieser Zeit und in diesen Tagen. Wir legen sie in deine Hände und dürfen auch wieder bitten für eine Welt, die in der Umklammerung des Bösen ist. Eine Welt, in die du eine Corona-Krise geschickt hast. Wir wissen nicht warum. Aber das muss alles deinem Ziel dienen. Das ist die Vorbereitung auch auf deine Wiederkunft, Herr Jesus. Und nun komm und segne uns miteinander. Noch einmal bitten wir für diese Welt und für alle ihre Menschen und Obrigkeiten, für unseren Ort, unsere Gemeinden, Kirchengemeinden, Ortsgemeinden, Herr. Auch, dass sie uns wohlgesonnen sind, dass wir unsere Versammlungen halten dürfen. Das ist alles nicht selbstverständlich, dass wir nicht einschlafen, sondern lass das Feuer des Heiligen Geistes in uns brennen und dass wir es nicht dämpfen oder auslöschen. Schließ uns ein in deinen Frieden. Vater, im Namen Jesu, wir danken dir für deine Gnade, deine Treue. Wir danken dir für alles. Komme bald, Herr Jesus. Amen.